möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelschuldentag mit dem Morgenthema Fische, Fischerei und Schifffahrt. Der See Genezareth und die Glaubwürdigkeit der Evangelien. Aus liberaler, bibelkritischer Sicht sind ja die Evangelien im Neuen Testament keine authentischen Augenzeugenberichte. Die Evangelien werden übrigens datiert auf später als das Jahr 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems durch die Römer. Später als das Jahr 70 datiert, eben nicht von Augenzeugen geschrieben, nicht historisch glaubwürdig. Das heißt also, man kann sich darauf nicht verlassen. Aber heute wollen wir einen Aspekt, der in den Evangelien sehr wichtig ist, näher zusammen anschauen. Eben alles, was mit Fischen, Fischerei und Schifffahrt und dem See Genezareth zu tun hat. Und dabei wird deutlich werden, dass die Evangelien unbedingt Augenzeugenberichte sein müssen. Die Details, die Feinheiten sind so exakt auf die Besonderheiten des Sees Genezareth zugeschnitten, dass man also von diesem Thema her einen vernichtenden Schlag gegen die Bibelkritik ausführen kann. Von einer ganz überraschenden Seite. Wir werden sehen, dass es also hier in dieser Gegend einige Besonderheiten gibt, die nicht so gültig sind für andere Orte, aber die Evangelien beschreiben sie genau so, wie das nur Leute, die dort aufgewachsen sind, wissen konnten. Der Vortrag heute Morgen ist in vier Abschnitte aufgeteilt, von unterschiedlicher Länge. Erstens Jesus in Kapernaum, zweitens Fischen im See, drittens Sturm auf dem See und schließlich viertens Gottes Gericht. Nun also ein größerer, längerer Teil, Jesus in Kapernaum. Wir wissen ja, der Herr Jesus wurde in Bethlehem geboren. Matthäus 2, Lukas 2. Aber aufgewachsen ist er in Nazareth. Aber mit 30 Jahren, kurz bevor er begann, öffentlich zu predigen und 3 Jahre einen Reisedienst zu tun im ganzen Land Israel, da zog er um von Nazareth nach Kapernaum. Matthäus 4, Verse 13 bis 17 berichten darüber. Vers 13. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali. Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Hier sehen wir die Geografie Israels, Nazareth, auch in Galiläa. Von da aus ist der Herr Jesus umgezogen zum Nordende des Sees Genezareth. Da befindet sich Kapernaum. Kapernaum, hebräisch ausgesprochen, Kfar Nachum, bedeutet so viel wie Dorf des Trostes. Dort nahm der Herr Jesus Wohnsitz und deshalb wird in Matthäus 9, Vers 1 Kapernaum sogar genannt, seine Stadt. Also dieser Ort wird dadurch ganz besonders geadelt, dass der Sohn Gottes Wohnsitz genommen hat darin, um von dort aus einen öffentlichen Dienst zu tun. 16 Mal wird im Neuen Testament der Name Kapernaum erwähnt. Wir sehen in allen Evangelien, Matthäus verschiedene Male, Markus, Lukas und schließlich auch Johannes. Kapernaum liegt im Stammesgebiet von Naphtali, während Nazareth noch im Stammesgebiet von Sebulon lag. Sebulon heißt auf Deutsch Wohnung. Dort hat der Herr Jesus die Hauptzeit seines Lebens verbracht, sein Wohnen in Nazareth. Aber als er dann diesen öffentlichen Dienst, diesen Kampf aufgenommen hat, wie Apostelgeschichte 10, Vers 45 sagt, er ist umhergezogen, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren. Dieser Dienst des Kampfes hat er begonnen im Gebiet von Naphtali, mein Kampf. Der Prophet Jesaja hat um 700 vor Christus vorausgesagt, dass wenn der Messias einmal kommt, wird das Licht in Galiläa, in Nordisrael zuerst aufgehen. Nicht in Jerusalem, in der Hauptstadt, oder in Judäa, in der Landschaft darum herum, sondern im verachteten Norden. Jesaja 9, Vers 1. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hat er das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Aber in der späteren bringt er zu Ehren den Weg am See, das jenseitige des Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Also, das Land Zebulon und Land Naphtali wurde früher von Gott verächtlich gemacht. Es gehörte zu den ersten Gebieten, mit zu den ersten Gebieten, die von den Assyrern nicht nur besetzt und verwüstet wurden, sondern wo die Bevölkerung weggeführt wurde nach Assyrien in die Verbannung. Da wurde dieser Norden ganz besonders verächtlich gemacht. Aber hier wird gesagt, in der späteren Zeit wird Gott diesen Ort einmal zu Ehren bringen. Nämlich dadurch, dass der Messias dort seinen Dienst beginnen wird. Der Weg am See, das ist die große, wichtige Handelsroute, die durch Galiläa geführt hatte, die Via Maris. Und weiter das jenseitige Jordan, damit ist gemeint das Gebiet eben westlich vom Jordan, das Galiläa der Nationen, der Nordteil Israels. Da sollte eben das Volk, das im Finstern wandelt, ein großes Licht sehen, der Messias. Der Herr Jesus ist also ausgegangen von Nazareth. Der direkte Weg nach Kapernaum ging so, von Nazareth nach Sepphoris, eine damals sehr heidnisch bevölkerte Stadt. Und dann gibt es einen sehr direkten Weg zum See Genezareth, hier durch das Taubental. Auf der rechten Seite hat man den Berg Arbel und da gelangt man in das Gebiet von Magdala am See Genezareth. Also, durch das Taubental kommt man hier nach Magdala und so konnte der Herr weiterreisen nach Norden, nach Genezareth und schließlich nach Kapernaum. Hier sieht man den Jordan, der von Norden her in den See Genezareth mündet und da im Süden wieder hinausgeht, um schließlich ins Tote Meer hinunter zu gelangen. Verschiedene andere wichtige Ortschaften. Nebst Kapernaum haben wir hier Bethsaida, gerade auf der anderen Seite des Jordans. Und hier noch in den Hügeln oben, in der Nähe von Kapernaum, Chorazin. Tiberias war eine ganz wichtige, große Stadt zur Zeit des Herrn. Der Name war zu Ehren von Kaiser Tiberius so gewählt. Und hier ganz unten am See, in der Nähe vom Kibbutz Ma'agan, ist das Land Gadara, mit dem Hafen Gadara. Das war der Ort, wo die beiden besessenen Gadarener sich aufhielten. Die Länge des Sees beträgt 21 Kilometer, die Breite 12 Kilometer an der breitesten Stelle, der Umfang 53 Kilometer, die Fläche 165 Quadratkilometer, die tiefste Stelle etwa 46 Meter. Aber das Ganze liegt 212 Meter unter dem Wasserspiegel der Ozeane, unter dem Meeresspiegel der Weltmeere. Warum? Das Ganze gehört eben zu diesem riesigen geologischen Grabenbruchsystem, das in der Türkei oben beginnt, sich durchs ganze Land Israel hindurch erstreckt, bis weiter zum Toten Meer, der tiefste Punkt der Welt überhaupt, 400 Meter unter dem Meeresspiegel, geht dann weiter nach Süden, schließlich durchs Rote Meer nach Afrika und dort weiter bis nach Südafrika. Das ganze Grabenbruchsystem hat eine Länge von mehreren tausend Kilometern. Das sind also zwei geologische Platten, die dort aufeinander stoßen. Es gibt ja noch mehr solche Stellen auf der Erde, die sind ganz besonders erdbebengefährdet. Und da zwischen diesen Platten hat es diesen, nach der Sintflut, diesen ganz gewaltigen Grabenbruch gegeben, ein Absacken, sodass eben hier der tiefste Ort gebildet wurde am Toten Meer. Hier beim See Genezareth 200 Meter ungefähr unter dem Meeresspiegel und beim Toten Meer Jericho 400 Meter. Der Name See Genezareth kommt eigentlich schon im Alten Testament vor, bereits im Buch Josua, zum Beispiel 13, Vers 27, haben wir den hebräischen Namen Yam Kinneret, was auf gut Deutsch heißt Harfensee. Yam heißt See oder Meer, das wird im Hebräischen nicht unterschieden. Das gleiche Wort, Meer oder See, Kinneret, der Harfe. Kinnor heißt Harfe oder Laute auf Hebräisch. Also da am Harfensee hat der Herr Jesus im Dorf des Trostes seinen Dienst begonnen. Da hat er diese Botschaft des Trostes und des Friedens begonnen zu verkündigen. Kapernaum liegt also hier am See, am Fuß eines Berges. Von hier aus sieht man auch schön auf der anderen Seite des Sees die Golanhöhen. Bethsaida liegt auch da im nördlichen Bereich, aber bereits auf der anderen Seite des Jordans. Bethsaida wird 7-mal im Neuen Testament erwähnt, auch wieder in allen 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Auf Deutsch heißt der Name Haus des Fischens, also Fischenhausen auf gut Deutsch. Das heute ausgegrabene sogenannte Bethsaida liegt noch weiter nördlich, weit weg vom See. Und das ist eigentlich nicht sehr glaubwürdig, dass das das eigentliche Bethsaida war. Es sei dann eben die Stadt. Und ganz da unten am See hat man eben Ruinen gefunden, im Sumpf drin. Und das ist wohl das eigentliche Bethsaida. Es kann sein, dass das der Fischervorort der größeren Stadt war, aber der eigentliche Fischerort muss also etwa hier angesiedelt werden. Leider hat man diesen Ort da im Sumpf noch nicht ausgegraben bis heute. Also das wäre noch eine riesige Arbeit wert, denn Bethsaida gehört mit Kapernaum und Chorazin zu den wichtigsten Städten in den Evangelien, wie wir noch sehen werden. Hier sehen wir etwas von den Ruinen von Chorazin heute. Chorazin wird zwar nur 2-mal erwähnt im Neuen Testament, in Matthäus 11, 21 und Lukas 10, Vers 13, aber diese Stellen machen deutlich, dass hier zusammen mit Bethsaida und Kapernaum der Herr am meisten Wunderwerke getan hat in diesen 3 Jahren seines Dienstes. Darum kann man diese 3 Ortschaften hier, Chorazin, Kapernaum und Bethsaida, bezeichnen als das Evangeliendreieck. 3 Ortschaften, die sehr eng zusammengehören, weil ganz besonders geehrt durch den Dienst des Herrn in Galiläa. Neben Kapernaum, also vor Kapernaum hat man einen riesigen Hafen entdeckt, aus der Zeit Jesu, aber neben Kapernaum gab es noch einen 2. Hafen. Und das war der eigentliche Fischerhafen. Der Hafen vor Kapernaum war ein Schiffshafen für all die vielen Reisenden auf dem See, die nach Kapernaum kamen. Zum Beispiel da in der Nähe von Gadara sind ja die heiße Quellen zu finden. Und das hat viele Touristen im Römischen Reich angezogen, um dort zu baden. Die sind also bis 50 Grad heiß. Das hängt ja alles damit zusammen, eben weil das ein Grabenbruchsystem ist. ein erdbebengefährdetes Gebiet, wo also die Öffnung nach unten sehr brüchig ist zum Erdinnern, und darum gibt es hier solche heißen Quellen. Und so muss man sich vorstellen, da sind da viele Leute mit dem Schiff, sagen wir von Gadara hinübergekommen nach Kapernaum, aber auch von Tiberias und so weiter. Insgesamt hat man bis heute etwa 16 antike Häfen ausgegraben oder entdeckt rund um den See Genezareth. Aber es gab noch mehr. Aber die Fischereigründe von Kapernaum, die lagen also gerade da nebendran. Dort gab es 7 heiße Quellen. Und darum nennt man diesen Ort auf Hebräisch Ein Sheva, Quelle der 7. Heute nennt man diesen Ort Tabqa, das ist eigentlich ein arabischer Name. Tabqa, so haben die Araber genannt, den Ort genannt. Aber das ist gar nicht arabisch. Das kommt vom Griechischen. In der Zeit Jesu hat man eben hier auch Griechisch gesprochen. Die Römer haben nicht Latein, sondern Griechisch gesprochen. Und dieser Ort wurde genannt Heptapegon, 7 Quellen. Und aus dem Heptapegon ist durch Abkürzung schließlich Tabqa. Ja? Das T ist noch von Hepta, da, und Pegon, die Konsonanten P, G, sind da noch drin enthalten, das gab dann Bka, Tabqa. Heißt einfach 7 Quellen. Ja, und diese 7 warmen Quellen, die es dort gab, die haben dazu geführt, dass das der Fischerort von Kapernaum war. Es gab nämlich in diesem See, und es gibt ihn immer noch, einen tropischen Fisch, den Muscht, den man hier gerade zum Essen zubereitet findet. Das war mal ein Teller von meiner Frau, noch bevor sie ihn aufgegessen hat. Also ich meine den Fisch, ja, nicht den Teller. Hat er so ausgesehen. Ein tropischer Fisch im See Genezareth. Ja, der fühlt sich da eben sehr wohl, und ganz besonders bei Ein Sheva, weil es auch im Winter dort schön warm ist. Diese Quellen, die so ungefähr 30 Grad sind, geben ihm das Klima, das er im Wasser liebt. Und nun, als der Herr Jesus die ersten Jünger beruft, da ging er eben von Kapernaum, wo er Wohnsitz genommen hat, dem See entlang, eben in das Gebiet von Ein Sheva. Matthäus 4, Vers 18. Als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er 2 Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Kommet mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen alsbald die Netze und folgten ihm nach. Die Berufung der ersten Jünger können wir also örtlich ganz genau festlegen, da in Ein Sheva. Noch ein paar Bemerkungen zu diesem tropischen Fisch. Man nennt ihn auch St. Petrusfisch oder St. Peterfisch. Auf Lateinisch Tilapia Galilea. Es gibt ja viele Tilapia-Arten, Afrika und so, tropischer Fisch. Aber diese Art im See Genezareth nennt man eben Tilapia Galilea. Er wird bis 40 cm groß, kann ein Gewicht von 1,5 Kilo erreichen. Und eben im Winterhalbjahr, da findet man ihn nur im Nordteil des Sees, wegen der warmen Quellen dort. Ab dem Frühjahr zerstreut er sich dann wieder im ganzen See, und diese Petrusfische bilden dann Paare, ein Weibchen und ein Männchen. Und die bleiben so 2 Monate zusammen, als Paar. Das ist völlig ungewöhnlich bei den Fischen. Und dann graben sie ein Loch in Ufernähe oder in Lagunen, und da werden die Eier abgelegt, danach befruchtet. Und nach der Befruchtung nehmen diese Fische, Mutter und Vater, nehmen diese Eier für 2 bis 3 Wochen wieder in den Mund, bis sie schlüpfen. Darum nennt man diese Art eben Mundbrüter. Nach dem Schlüpfen pflegen sie sogar die Jungen noch während einigen Tagen. So kann man manchmal diese Tilapia-Fische antreffen, wie sie den ganzen Mund voll kleiner Fische haben, die sie zwischendurch wieder rauslassen, wieder reinnehmen. Im Hebräischen nennt man diesen Fisch eben nicht Petrusfisch, sondern Amnun. Am, das ist die Amme, und Nun heißt auf Hebräisch Fisch. Also der Ammenfisch, der sich um Junge kümmert. Ja, nun ist also uns klar, die Wichtigkeit dieses Ortes da in Sheva Tapka bei Kapernaum. Ich lese Matthäus 4, Vers 21, Fortsetzung von vorhin. Und als er von dannen weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie. Sie aber verließen alsbald das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Das sind also die vier ersten Apostel, Jünger, die später sogar Apostel wurden, zu diesem engen Kreis der Jünger von 12 gehören sollten. Markus 1, 21. Und sie gehen hinein nach Kapernaum. Und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Hier wird die Synagoge von Kapernaum ausdrücklich erwähnt, wie noch an diversen anderen Stellen. Diese Synagoge wurde ausgegraben anfangs des 20. Jahrhunderts. Hier sehen wir es in einem Luftbild. Mit den weiteren Ausgrabungen von Häusern aus dem Dorf bzw. der Stadt Kapernaum. In der Bibel hat der Ort zwei Namen. Manchmal wird vom Ort gesprochen, als Dorf und manchmal als Stadt. Ja, es hat mal klein begonnen und ist dann immer größer geworden. Darum der Name ist geblieben. Kfar Nachum heißt eben Dorf des Trostes. Aber es wurde eine ganz wichtige Stadt. Hier sehen wir die Synagoge in Kapernaum, jetzt am Boden, aus der Nähe, und einige Häuser davor. Die archäologischen Erforschungen haben gezeigt, diese Synagoge aus Kalkstein, die man da sieht, die stammt eigentlich aus späterer Zeit, etwa 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Aber sie wurde auf den Fundamenten der älteren Synagoge gebaut, aus dem 1. Jahrhundert. Hier sieht man in der Synagoge, einmal den Boden mit den Kalksteinen geöffnet und noch tiefer runtergegraben, und da sieht man den Basaltsteinboden. Das ist der ursprüngliche Boden der Synagoge, in der der Herr Jesus gepredigt hat. Das ist die Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Basalt ist ja ein vulkanisches Gestein, schwarz. Das findet man dort in Kapernaum und überhaupt da oben in Galiläa sehr häufig und auf dem Golan. Der Golan ist ja vulkanischen Ursprungs. Und so hat man im 1. Jahrhundert gebaut. Aber im 3., 4. Jahrhundert wurden die Juden dort offensichtlich sehr reich und dann haben sie Kalkstein von weit her eingeführt und diese spätere luxuriöse Synagoge gebaut. Aber der Herr Jesus predigte nicht in der luxuriösen, sondern in dieser schlichten Synagoge, die nach Lukas 7, Vers 5 erbaut worden war durch einen Hauptmann, durch einen römischen Hauptmann dort in Caesarea, der Hilfe gesucht hat bei dem Herrn Jesus und als Heide den Messias in Kapernaum gefunden hatte. Hauptmann, das griechische Wort, heißt eigentlich ein Anführer von 100. Das war also ein Offizier, der 100 Leute unter sich hatte. Und die Juden dort in Lukas 7 sagen dem Herrn Jesus: Dieser Mann ist wirklich würdig, dass du ihm hilfst. Er liebt unsere Nation. Es gab ja schon damals unter den Heiden sehr viel Antisemitismus, Judenhass. Aber das war ein Römer, der liebte die jüdische Nation und hat diese Synagoge gespendet. Hier sieht man nun sehr schön die Fundamente aus Basalt aus dem 1. Jahrhundert. Die originale Synagoge Jesu. Markus 1, Vers 29. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und alsbald sagen sie ihm von ihr. Und er trat hinzu und richtete sie auf, indem er sie bei der Hand ergriff. Und das Fieber verließ sie alsbald und sie diente ihnen. Also nach der Predigt in der Synagoge, wo die Bibel uns sagt, er lehrte wie einer, der Autorität hat, nicht wie ihre Schriftgelehrten. Was war der typische Unterschied? Die Schriftgelehrten predigten nicht mit Autorität, sondern sie haben ständig andere Rabbiner zitiert. Wenn man einmal im Talmud so fortlaufend liest, merkt man, wie die gesprochen haben. Rabbi sowieso hat gesagt, im Namen von Rabbi sowieso. Der ist ja noch älter als der Rabbi, den man zuerst zitiert. Ja? Und je älter die Quelle ist, desto wichtiger und verbindlicher ist sie. Und der Herr Jesus hat nie so gepredigt. Wir werden gleich noch sehen, in der Bergpredigt sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch, ich? Wer ist der? Er ist ja kein alter Rabbiner von früher. Und noch von früher als früher, ja? Denn die von früher als früher, die waren noch wichtiger als die von früher. Er sagt, ich. Und so haben sie sich gefragt, was ist denn das für einer? Der hat Autorität in sich selbst. Ja, der Herr Jesus ging also wieder aus der Synagoge und dann gingen sie ins Haus von Simon Petrus. Also Simon Petrus hatte sein Haus da in Kapernaum. In Johannes 1 lesen wir, dass er und Andreas eigentlich aus Bethsaida stammten. Dort wurden sie geboren, aber später hatte eben Simon Petrus sein Haus in Kapernaum. Und dieses Haus hat man gefunden bei den Ausgrabungen. Und zwar ist es ganz nahe von der Synagoge, also hier im Bild, jetzt außerhalb des Bildes links, da wäre die Synagoge und dieser kurze Weg führt bereits zu dem Haus von Petrus. Und das war an einer ganz wichtigen Straße gebaut. Das zeigt also, das Haus war nicht das Haus eines armen Fischers, sondern es war auch ein ungewöhnlich großes Haus. Man hat bei den Ausgrabungen Überreste einer byzantinischen Kirche gefunden. Sieht man die hier? Die bildet so ein Achteck. Und die wurde hineingebaut in die Grundmauern eines Hauses aus dem 1. Jahrhundert. Und diese Synagoge, diese Kirche, byzantinische Kirche, die wurde gebaut eben später, in späterer Zeit, als man noch wusste, hier wohnte Petrus. Und so ist das auch noch eine zusätzliche Bestätigung, dass der Ort authentisch ist. Und man hat sogar Inschriften gefunden aus der frühesten Zeit der Christenheit, die deutlich machen, das ist offensichtlich das authentische Haus von Petrus. Und da hat der Herr die Schwiegermutter geheilt. Und da hat der Herr Jesus gewohnt. Er hat nicht ein eigenes Haus gekauft, sondern als er nach Kapernaum kam, hat er eben da bei Simon offensichtlich wohnen können. Hier sieht man den archäologischen Plan. Man sieht da diese oktogonale Kirche hineingebaut in die Grundmauern. Sieht man die? Ganz dunkel. Das sind die alten Grundmauern dieses Hauses von Petrus. Aber es ist schon erstaunlich, wie konkret wir diese Dinge heute wieder vor Augen haben können. Nach 2000 Jahren, das war alles verborgen im Schutt, kam erst im 20. Jahrhundert wieder ans Licht. Hier sieht man den archäologischen Plan. Man sieht da diese oktogonale Kirche hineingebaut in die Grundmauern. Sieht man die? Ganz dunkel. Das sind die alten Grundmauern dieses Hauses von Petrus. Aber es ist schon erstaunlich, wie konkret wir diese Dinge heute wieder vor Augen haben können. Nach 2000 Jahren, das war alles verborgen im Schutt, kam erst im 20. Jahrhundert wieder ans Licht. Die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, die fand auch da bei Kapernaum statt. Und zwar lesen wir Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Hier sehen wir nochmals Kapernaum, Ort mit dem Haus von Petrus. Aber Kapernaum liegt eben gerade am Fuß von einem Berg, von einem Hügel, der sich da erhebt. Und dieser Berg, da erwähnt in Matthäus 5,1, muss offensichtlich gerade dieser Berg sein, denn in Kapitel 8, nach der Bergpredigt, kommt der Herr Jesus wieder von dem Berg runter und geht dann nach Kapernaum hinein. Das macht also klar, der Berg ist gerade bei Kapernaum. Und da kommt nur dieser Berg da in Frage. Matthäus 5, Vers 2. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Und so weiter. Der Herr spricht hier 9 Seligpreisungen aus. Also, wer ist in Gottes Augen ein glücklicher Mensch? Der erste Punkt, glückselig die Armen im Geist. Das bedeutet nicht die Dummen. Es heißt ja auch nicht die Armen an Geist, sondern die Armen im Geist. Das sind diese Menschen, die in ihrem Denken sich bewusst sind, wie arm sind wir doch vor Gott. Wir sind verlorene Sünder. Das ist die Voraussetzung, wie ein Mensch eben in Gottes Augen ein glücklicher Mensch werden kann. Wer sich bewusst wird, ich bin ein Sünder, ich kann Gott gar nichts bringen aus meiner eigenen Leistung, ich muss mich bekehren. Und die werden hier als Erste genannt. Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Also wir lesen hier, der Herr Jesus stieg auf den Berg und die Jünger ersetzt sich, die Jünger kommen zu ihm und er lehrt sie. Das macht deutlich, obwohl in den weiteren Versen klar gesagt wird, dass eine riesige Volksmenge zugehört hat, der Herr spricht direkt seine Jünger an. Und daraus folgt, die Bergpredigt ist nicht einfach so für die gesamte Menschheit, sondern sie richtet sich direkt an die Jünger Jesu, solche, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Natürlich, die anderen dürfen das auch hören, und die Volksmenge hat auch zugehört. Aber das macht auch klar, es geht hier nicht um ein Programm, wie man zum Beispiel einen Staat gestalten soll. Die Pazifisten verwechseln diese Dinge. Die denken, die Bergpredigt ist das Programm, wie der Staat sein soll. Also der Staat sollte nicht bestrafen, sondern der sollte die Backe hinhalten, wenn man ihn schlägt, ja? Nein, das sagt der Herr den Jüngern. Er sagt nicht, wie das Staatswesen sein soll. In Römer 13 wird gesagt, dass Gott die Obrigkeit eingesetzt hat und dass die Obrigkeit von Gott das Schwert bekommen hat und es nicht umsonst trägt. Und man soll sich vor der Obrigkeit fürchten. Also die Obrigkeit hat das Recht, Gewalt auszuüben, um das Böse zurückzudrängen. Aber nicht die Jünger Jesu haben diese Gewalt. Und darum ist wichtig, also dass man diese Dinge nicht verwechselt. Die Bergpredigt richtet sich an die Jünger Jesu. Das sind kein Staatsprogramm. Wenn man da oben ist auf diesem Berg, der übrigens auf Hebräisch heute genannt wird, Har Haosher, Berg der Glückseligpreisungen, da sieht man hier einen riesigen Platz. Immer noch oben auf dem Berg, aber unterhalb dem eigentlich höchsten Punkt des Berges. Und dieser Platz ist ganz interessant, weil in Lukas 6, Vers 12 und 17, in der Parallelstelle zur Bergpredigt in Matthäus, dort wird gesagt, eine riesige Volksmenge von Abertausenden aus allen möglichen Landesteilen, sogar aus dem Ausland, kamen hierher, um Jesus Christus zu hören, und sie haben sich versammelt auf einem ebenen Platz. Ja, das ist doch die Bergpredigt. Ja, der Herr stieg weiter, nach Matthäus 5, Vers 1, auf den Berg hinauf, und die Volksmenge war dann hier unten auf diesem riesigen Platz, wo eben Abertausende Platz finden konnten. Und dadurch ergab sich eine Tribüne von hier oben, wo der Herr sprechen konnte, und man verstand sehr gut hier auf dem Platz unten. Ich war, man fragt sich ja heute, wie ist das möglich, so zu 10.000 Menschen zu sprechen? Der Herr hat das getan. Die Evangelien bezeugen das. Wie kann man ohne Mikrofon zu, sagen wir, 10.000 Leuten sprechen? Ist für uns schwierig, das vorzustellen, aber noch im 19. Jahrhundert wissen wir von einem Spurgeon, der regelmäßig vor 5.000 Menschen gepredigt hat, ohne Mikrofon. Und noch weiter zurück im 18. Jahrhundert, Whitfield, dieser große Erweckungsprediger in England, Wales und in Amerika, der hat draußen in freier Natur zu zu 10.000 und noch mehr gesprochen. Man hat ihn verstanden. Also hat eine ausgesprochen starke Stimme gehabt, natürlich. Aber das ist also akustisch absolut möglich. Und der Herr hat das auch gekonnt. Als Mensch hier auf Erden. In Lukas 5, Vers 1, in der Geschichte vom großen Fischzug, lesen wir: Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Das ist eine andere Geschichte, nicht mehr auf dem Berg, aber am See Genezareth. Und er sah zwei Fische am See stehen, die Fische aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig von dem Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiffe aus. Jetzt haben wir diese akustisch ideale Situation gesehen auf dem Berg, aber nicht weniger ideal ist diese hier am See. Übrigens, der Herr setzt sich im Schiff und leert. Das haben wir auch gelesen, auf dem Berg ist der Herr nicht gestanden, sondern er setzte sich, ja? Warum? Das war ganz normal im Judentum. Der Lehrende in der Synagoge, der stand nicht, sondern der saß. Lukas 4, der Jesus nimmt die Jesaja-Rolle, liest sie in der Synagoge vor, nach der Tora-Lesung war das, die Prophetenlesung, und dann setzt er sich und beginnt auszulegen. Der Ausleger in der Synagoge sitzt beim Lehren. In der NZZ vor Jahren gab es einen ganz interessanten Artikel mit dem Titel Akustische Probleme in Kirchen von Kurt Eckenschwieler. Und er nimmt in dem Artikel plötzlich Bezug auf dieses Ereignis in Lukas 5 und schreibt wörtlich: Als Jesus von der Menge sehr bedrängt wird, steigt er in ein Schiff und spricht von dort aus. Akustisch ist diese Situation außerordentlich günstig. Die spiegelglatte Oberfläche bewirkt durch die Reflexion eine Schallverstärkung. Wenn der Wegunterschied zwischen Direktschall und Reflexion weniger als 12 Meter ist, wird die Sprachverständlichkeit dadurch merklich erhöht. Eckenschwieler zeigt dann, wie dieses Prinzip eben ausgenutzt wird, auch in Kirchen, beim Kirchenbau. Und er zeigt hier, genau so ist das hier zu verstehen. Also das Schiff fuhr ja ein wenig hinaus, nicht sehr weit, ein wenig, ein paar Meter vom Ufer entfernt. Und da haben wir hier den Direktschall, D. Und der indirekte Schall, R, der geht zuerst auf die Wasserfläche und dann von der Wasserfläche zu den Zuhörern am Ufer. Und dieser Weg, R, muss also weniger als 12 Meter länger sein als D. Dann wird die Sprachverständlichkeit, die Lautstärke merklich erhöht. Also ist klar, beim Reflexionsschall Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das ist so wie beim Billard. Oder? Der Winkel, wie man hineinschießt in die Seite, ist dann der gleiche Winkel, wie der Ball dann wieder wegspickt. Das ist beim Schall genau gleich. Ja, und so hat der Herr eben darauf geschaut, dass die Menschen wirklich verstehen. Wir können daraus auch lernen, wie wichtig es ist, beim Predigen darauf zu achten, dass alle verstehen, was gesagt wird. Dass man so spricht, dass es überhaupt mal auch akustisch klar rüberkommt, dass wir uns darum bemühen. Und 1. Korinther 14 erklärt dann, und das, was gesagt wird, soll unbedingt auch verstanden werden. Wenn jemand in einer Sprache spricht, die niemand versteht, das ist ein totaler Unsinn. Das sagt 1. Korinther 14 ganz klar. Nur wenn der Inhalt rüberkommt, hat die Botschaft Sinn. Und so hat der Herr auch darauf geschaut. Heute haben wir ganz konkrete Vorstellungen, wie diese Schiffe damals auf dem See Genezareth ausgesehen haben. Denn man hat vor ein paar Jahren, das war 1986, ein Schiff aus der Zeit Jesu entdeckt. Und zwar in einer Zeit, als der Wasserspiegel des Sees Genezareth wieder einmal sehr, sehr tief war, haben zwei Kibbutz-Mitglieder in der Nähe bei Magdala, haben ein Schiff im Seeboden drin entdeckt. Das wurde im ersten Jahrhundert versenkt. Übrigens, die Radiokarbon-Methode hat ergeben ein Alter erstes Jahrhundert vor bis erstes Jahrhundert nach Christus. Eine ziemlich grobe Angabe, aber das zeigt also, die Mitte wäre gerade die Zeit Jesu. Ein Schiff mit einer Länge von 8,5 Metern, Breite 2,5, Höhe 1,25, gebaut aus Libanon-Zedernholz. Gibt es ja heute fast nicht mehr. Also ich musste mal auf dem Libanon, ich war gerade beim höchsten Punkt, und dann unterhalb des höchsten Punktes gibt es noch einen Zedernwald, sonst ist ja alles abgeholzt. Dort der Raubbau der Römer und so weiter, er hat Verheerendes angerichtet. Und wer auch danach noch kam. Aber bei diesem Zedernwald musste man Eintritt bezahlen. Da konnte ich so ein bisschen Lust wandeln in einem originalen Libanon-Zedernwald. Aber eben früher war das noch ganz anders. Und da hat man sogar hier im See Genezareth Libanon-Zedernholz verwendet für ein solches Schiff, kombiniert mit Eichenholz. Also so konkret können wir heute auf den Spuren Jesu am See Genezareth mitgehen. Nun kommen wir zu Teil 2, Fischen im See. Matthäus 4, Vers 18 habe ich schon gelesen, aber noch nicht kommentiert. Als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Nun ist es so, die Evangelisten, die schreiben nicht einfach so allgemein über Fischernetze, sondern es wird ganz präzis gesagt, was es ist. Im Griechischen steht hier nämlich für Netz Amphiblestron. Und das ist das Wurfnetz. Amphi, herum, Blestron, das Geworfene. Das ist das Netz, wie man hier auf dem Bild sieht, das ein einzelner Fischer nimmt, auswirft und damit Fische fängt. Simon und Andreas waren also gerade dran, je mit einem Wurfnetz da zu arbeiten. Markus 1, Vers 16, in der Parallelstelle steht, als er aber am See von Galiläa wandelte, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, die in dem See Netze herumwarfen, denn sie waren Fischer. Hier ist jetzt nicht das Hauptwort, sondern das Verb Amphiballo, das Wurfnetz auswerfen. Von Ballo kommt übrigens unser Wort Ball. Eben das, was man wirft, auskickt. So präzis sprechen die Evangelien über die Methoden. In Matthäus 17, 24 wird gesprochen über die Methode, mit einer Angel zu fischen. Matthäus 17, Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen: Zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt: Ja. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach: Was dünkt dich, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagt zu ihm: Von den Fremden. Jesus sprach zu ihm: Demnach sind die Söhne frei. Auf dass wir ihnen aber kein Ärgernis geben, geh an den See, wirf eine Angel, griechisch Ankistron, aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt. Tue seinen Mund auf und du wirst einen Stater, das ist eine Tetradrachme, finden. Den nimm und gib ihnen für mich und dich. Ich muss den Hintergrund erklären, dieser Geschichte. Im Judentum damals musste jede Person jährlich eine Doppeldrachme bezahlen. Das sind 2 Denare. Der Denar war ja damals der Tageslohn eines Arbeiters. Das war quasi eine Steuer, die jeder für den Tempel bezahlen musste. Das wurde abgeleitet aus 2. Mose, wo ja Mose von allen Männern in Israel einen bestimmten Silberbetrag eingezogen hatte für die Stiftshütte. Nun, dort steht nicht, dass man das jedes Jahr bezahlen sollte. Aber Im Judentum hat man das zur Zeit Jesu so ausgelegt und praktiziert, jeder muss das jedes Jahr bezahlen. Und zwar eine ganz bestimmte Doppeldrachme hat man genommen, die tyrische Prägung, denn die hat ja am meisten Silber. Ich war die Münzen, die damals kursierten, waren unterschiedlich, aber die tyrische Doppeldrachme, die hatte am meisten Silbergehalt. Und man hat festgelegt, diese muss man geben. Und so gab es allerdings da Unterschiede in der Auslegung. Die Leute von Qumran zum Beispiel, die haben das abgelehnt, die haben gesagt, nein, das ist eine falsche Auslegung, man muss nicht jedes Jahr bezahlen, sondern das war einmal damals zur Zeit von Mose. Und immer vor dem Passafest im Monat Nissan, am 14. Tag, vor dem Passafest im Monat davor, im Monat Adar, da gingen Steuereinnehmer des Tempels ins ganze Land und haben da ihre Büros aufgestellt in den verschiedenen Städten. Das war immer vom 1. bis zum 24. Adar. Darum können wir diese Geschichte ganz genau im Jahr datieren auf die Zeit von Februar, März, als diese Einnehmer eben da in Kapernaum waren. Nach dem 24. Adar war es vorbei. Aber es gab glücklicherweise auch danach noch eine Möglichkeit. Im Tempel in Jerusalem, in der königlichen Säulenhalle, waren die Geldwechsel dann auch da. Man konnte dort im Tempel selber noch das Geld wechseln, damit man diese Doppeldrachmen, die tyrische Prägung, erwerben konnte, um die Steuer zu bezahlen. Das ist der Hintergrund von Johannes 2, wo der Herr Jesus die Geldwechsler im Tempel hinauswirft. Das waren eben diese Wechsler, die das nicht im Tempel machen sollten, sondern eben in einem anderen Bereich, außerhalb des Tempels. Und darum hat der Herr Jesus bei seiner ersten Tempelreinigung und 3 Jahre später, kurz vor der Kreuzigung, ein zweites Mal diese Wechsler hinausgeworfen. Das ist also der Hintergrund. Und jetzt fragt der eine so kritisch, ja, wie ist das da mit eurem Lehrer? Wo ja viele sagen, das sei der Messias. Bezahlt der eigentlich diese Steuer? War ja eine Auslegungsfrage. Die Qumran-Leute bezahlten nicht. Aber die gingen auch nicht mehr in den Tempel, die hatten sich völlig abgesondert. Und der Jesus sagt dann dem Simon, Simon, wie ist das eigentlich? Müssen die Söhne der Könige auch Steuern bezahlen? Nein, natürlich nicht. Ja, aber er, der Herr Jesus, ist der Sohn Gottes. Gerade in Matthäus 16, im Kapitel davor, hat der Herr Jesus gefragt, was sage dir, wer ich bin? Und Petrus sagt dieses schöne Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, wenn er der Sohn über das Haus Gottes ist, wie er genannt wird in Hebräer 3, dann muss er keinen Doppeldrachen bezahlen. Aber er möchte nicht, dass das ein Anlass wird, dass seine Gegner dadurch zu Fall kommen und sich ärgern an ihm und denken, das kann ja nicht der Messias sein, wenn er so gegen die übliche Auslegung verstößt. Und so hat der Herr Jesus gesagt, doch, wir bezahlen einfach ihnen zuliebe, damit das für sie nicht eine Schwierigkeit wird, die sie zu Fall bringen könnte. Das ist gemeint mit Ärgernis. Ärgernis meint ein Stellholz, über das man stolpert und zu Fall kommt. Also nimm deine Angel, der erste Fisch, der heraufkommt, in seinem Mund befindet sich ein Stater. Und der Stater, das ist eine Münze, die war noch größer als die Doppeldrachme. Die hatte den Wert von 2 Doppeldrachmen. Den nimm und gib ihn für mich und dich. Hier sieht man eine originale solche Tetradrachme. Diese Münze fand Petrus da beim Angeln im Mund des Fisches. Ja, kann man sich fragen, was war das für ein Fisch? War das der Petrusfisch? Der Talmud sagt nämlich, die Fische, die Bedeutung hatten im See Genezareth damals für die Fischer, das waren 3 Typen. Der Petrusfisch, zweitens die Barben, es gab verschiedene Barbenarten, und schließlich die Süßwassersardine. Ja, mal gut gehört. Süßwassersardine, das gibt's. Das ist der einzige kleine Fisch im See Genezareth, der wirtschaftliche Bedeutung hatte und hat. Ist das der St. Petersfisch? Da die Pia Galilea, kann man sich mal fragen, sieht man den Mund hier? Wie kann die einen Starter verschlucken? Oder hier, habe ich noch etwas vergrößert. Sieht man da den Mund? Absolut unmöglich, bringt man überhaupt keinen Starter rein. Den kann es nicht gewesen sein. Und das ist auch kein Raubfisch, der Petrusfisch. Aber die Barben, das sind Raubfische und auch Gründler. Das heißt, die schwimmen dauernd am Boden entlang und fressen vom Boden her weg. Und die hat man mit der Angel gefangen, der Petrusfisch hat man gar nicht mit der Angel fangen können. Die hat man, da hat man also Süßwassersardinen aus dem See Genezareth an die Angel gehängt und hat so diese Barben rausgeholt. Die zwei wichtigen Barben im See Genezareth sind Barbus longiceps, bis 80 cm lang, bis 7 Kilo schwer, und Barbus canis, bis 50 cm und bis 4 Kilo. Es gibt noch eine weitere Barbe, aber die hat nicht so große Bedeutung im See Genezareth, weil die frisst so verfaulte Schlamm und darum stinkt das Fleisch ein bisschen. Das ist nicht so sehr beliebt. Ja, also so ist es ganz naheliegend, dass Petrus eine solche Barbe raufgeholt hat mit seiner Angel. Bevor wir weitergehen, machen wir jetzt die versprochene Viertelstunde Pause. Ich komme nochmals zurück auf diese Doppeldrachme. Es geht also hier um diese Steuer, die Mose auf Gottes Geheiß angeordnet hatte beim Bau der Stiftshütte in 2. Mose. Da musste Silber abgegeben werden, pro Kopf jedes Israeliten. Und das hat man eben im Judentum weitergeführt. Jedes Jahr sollte eine solche Silbersteuer, und darum hat man eben speziell die tyrische Silberdrachme dafür gewählt, bezahlt werden. Und jeder musste also sein Geld wechseln, um eine solche syrische Doppeldrachme zu erwerben, um die dann dem Tempel zu bezahlen. Es ist klar geworden bei verschiedenen Fragen in der Pause, dass es nicht so ganz klar war, was das für eine Steuer war. Das hat also nichts zu tun mit der Steuer gegenüber den Römern. Wenn der Herr Jesus später herausgefordert wird im Tempel in Jerusalem, Matthäus 22, mit der Frage, darf man dem Kaiser Steuer bezahlen? Und er bittet dann um einen Denar und zeigt dann anhand des Bildes, ja, wem gehört das? Das Bild. Dem Kaiser. Also dann zahlt dem Kaiser das, was ihm gehört, und gibt Gott das, was ihm gehört. Und diese Doppeldrachme war also nicht für die Römer, nicht für den Kaiser, sondern für den Tempel in Jerusalem. Aber das war nicht die einzige Steuer, die man als Israelit bezahlte. Im Gesetz Mose gibt es ja verschiedene Zehntenabgaben. Übrigens nicht nur der Zehnte, sondern verschiedene Zehntenabgaben. Dann gibt es auch die Abgabe der Erstlingsfrüchte, dann die Abgabe eines Teils der Schurwolle und so weiter. Wenn man alle Steuern zusammennimmt, die die Bibel ausdrücklich nennt für Israel, kommt man auf etwa 40% für die ländliche Bevölkerung. Also es geht überhaupt nicht um den Zehnten, sondern es geht letztlich vielleicht um 40%. In meinem Buch Der Messias im Tempel habe ich alle diese Steuern zusammengestellt. Dort gibt es einen längeren Abschnitt speziell zu diesem Thema. Da kann man sich genauer informieren, was da noch alles da war. Natürlich diese 40%, das entspricht etwa der Steuerbelastung in modernen Staaten. Wenn man also alles zusammennimmt, Steuer, Krankenkasse und so weiter, was da alles an Abgaben eben erforderlich sind, da kommt man auch auf diese Größenordnung, je nachdem. Und damals eben das Volk Israel hatte diese 40% abzugeben, und die Steuern gegenüber dem römischen Staat, die kamen noch dazu. Also es war schon ein Joch, diese römische Fremdherrschaft dazu. Nun sehen wir also, die Bibel spricht sehr konkret über das Wurfnetz, dann über das Angeln bei Petrus. Und es stimmt genau überein mit dem, was man auch wirklich im See Genezareth findet. Und noch viel mehr solche Details. Und die zeigen einfach, das sind wirkliche, authentische Zeugen, Augenzeugenberichte aus der Zeit Jesu. Jetzt kommen wir zum Spiegelnetz. In den Evangelien findet man den einzigen Bericht aus der Antike, wo das Fangen mit dem Spiegelnetz wirklich beschrieben wird. Also die einzige antike Quelle, wo das wirklich auch beschrieben wird, sodass man das ganz genau wiedererkennt. Lukas 5, 1-3. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Diese Stelle haben wir schon angeschaut, aber nicht im Blick auf die Netze. Hier wird also gesagt, da tagsüber, als der Herr Jesus seinen Predigtdienst tat, da waren gerade zu der Zeit zwei Schiffe da am See, die Netze waren ausgetreten und wuschen ihre Netze. Wir werden gleich sehen, jeweils am Morgen nach dem nächtlichen Fang wurden die Spiegelnetze gewaschen, wie das hier steht, und auch geflickt. Nun ist interessant, dass wir hier die Mehrzahl haben, ihre Netze in der Mehrzahl, und das wird bei weiteren Stellen noch klarer. Diese Mehrzahl hatte das zu bedeuten, denn das Spiegelnetz ist eigentlich eine Kombination von drei Netzen. Man hat eine äußere Schicht, weitmaschig, dann kommt eine Mittelschicht, engmaschig und wieder eine äußere Schicht auf der anderen Seite, weitmaschig.